Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo, hallo, und ich möchte Sie einstimmen auf zärtliche, vorsichtige Berührungen, einen ersten Kuss vor einer wunderschönen sommerlichen Kulisse irgendwo in Norditalien und dann dieser unglaublich tolle Soundtrack, der an die 80er Jahre erinnert. Visions of Gideon von Sufjan Stevens stammt aus dem Film Call Me By Your Name und erzählt diese unglaublich sinnliche Geschichte über die erste große Liebe. Es ist eine queere Geschichte, falls Sie den Film noch nicht gesehen haben, ist absolutes Pflichtprogramm. Und ja, heute ist ein neuer Film erschienen. Es geht um ein Coming-out. Er heißt Young Hearts. Und ob dieser Kinofilm einen auch so zum Heulen bringen wird, das klären wir in dieser Stunde unter anderem. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Religion und Pop, das geht selten gut zusammen, christlicher Metal zum Beispiel. Wie sieht es aber eigentlich in der Gaming-Industrie aus? Gelingt es Menschen, die religiös geprägt sind oder einfach auch Leuten, die gerne spielen, diese bei ihren religiösen Gefühlen zu kriegen, möglicherweise sogar zu missionieren? Lilia Becker hat zum Thema recherchiert, ist jetzt bei uns. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Also ich spiele selbst sehr, sehr gerne und gucke auch hin und wieder Gamern zu auf Twitch oder YouTube, wenn die eben neue Spiele anspielen. Und da bin ich auf das Spiel Indica gestoßen. Das ist im Mai 24 rausgekommen. Dort spielt man eine russisch-orthodoxe Nonne, lebt in so einer fiktiven russischen Vergangenheit in einem Kloster. Super düstere Grafik, krasse Musik, sehr, sehr philosophische, schöne Dialoge. Und das Interessante ist, diese gottgeweihte Frau, die hört die Stimme des Teufels, der ihr immer mal wieder so blasphemische Sachen erzählt. Das Spiel ist von einem russischen Spieleentwickler. Und ich dachte, geniales Spiel, wer ist die Person dahinter, wollte unbedingt mit ihm reden, hab das dann auch gemacht. Der heißt Dmitri Svetlov, ist mittlerweile in Europa, also hat Russland auch verlassen nach Beginn des Krieges. Und ich wollte von ihm wissen, ja Dmitri, wie ist denn deine Einstellung zur Religion?
Mir scheint, dass Religion eine Kriegsphilosophie ist, denn Frieden ist immer ein Kompromiss. Und Religion ist etwas wie absolute Kompromisslosigkeit. Sie sagt einem unmissverständlich, dass es das Gute und das Böse gibt. Das ist, wogegen wir kämpfen, und das ist es, wonach wir streben. Da gibt es nichts dazwischen und keine Alternative. Und wenn wir uns um Frieden bemühen wollen, müssen wir meines Erachtens diese kompromisslose religiöse Haltung aufgeben.
Ja, und ich habe mich dann gefragt, ich kenne so viele Spiele, wo Religion echt nicht gut wegkommt. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus, quasi auf dem christlichen Videospielmarkt? Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren.
Ja, wie sieht's denn aus? Wie steht es um den christlichen Gaming-Markt? Also gibt es viele Spiele, bei denen das Christentum gut wegkommt oder die sogar dazu entwickelt wurden, um zu missionieren?
Also wir können ja erstmal auf Deutschland schauen. Ich habe dann beim Verband der deutschen Gamesbranche nachgefragt und die haben mir gesagt, es gibt überhaupt gar keine Statistik dazu, also zu Games mit klaren christlichen Bezug oder von christlichen Spieleentwicklern oder Studios. Das kann man halt alles an einer Hand ablesen. In Deutschland ist es zum Beispiel das Spiel Martin Luther auf der Spur. Das wurde eher für den Schulunterricht konzipiert. Aber es gibt auch ein Spiel, das heißt One of 500 und wir können ja mal in den Trailer reinhören.
But people say a prophet has arisen, who'll upset the rules of this world. They speak of miracles, how he changes and heals people. Even raises some from the dead.
Ja, also in dem Spiel One of 500 spielt man den Fischerjungen Ben, dessen Stimme wir auch gerade gehört haben. Der ist 16, lebt in dem Dorf Kapernaum. Das ist im heutigen Israel und soll laut Evangelien ein bedeutender Ort für das Leben von Jesus gewesen sein. Ben verpasst seinen Unterricht, muss den Schulstoff selbst nachholen. Sein Bruder wird entführt und ja, auf diesem ganzen Abenteuer muss er moralische Entscheidungen treffen, schaut aber auch dem Leben von Jesus zu und seinen Jüngern, wie die eben von ihrem Glauben erzählen, hier und da jemanden heilen oder auch ein Wunder vollbringen.
Okay, und wer steckt hinter diesem Spiel?
Ja, das mag für uns irgendwie komisch klingen, aber die Anschubfinanzierung dafür kam jetzt nicht irgendwie von dem Spielekonzern oder so, sondern von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Die haben da erstmal 300.000 Euro für freigemacht. Der Mann, der hinter dem Spiel steckt, ist Armin Josua. Er ist selbst Theologe aus Stuttgart und wollte mit dem Game Tatsache ja junge Leute erreichen, ihnen das Leben auch von Jesus näher bringen.
Der erste Punkt ist die Frage danach, mit welchem Medium lasse ich mich überhaupt ein? Das ist schon mal die grundlegende Frage und ich würde sagen, da ist der Sonntagmorgen-Gottesdienst, so sehr ich ihn auch selber mag, nicht das Mittel der Wahl heute im 21. Jahrhundert, um einen Großteil der jungen Menschen abzuholen.
Also seine Theorie lautet, bevor junge Menschen sonntags die Kirchenbank drücken, chillen sie eher auf der Couch und spielen auf der Konsole, also Bibel zocken statt Bibel lesen.
Ist schon nachvollziehbar, aber wie erfolgreich ist das Spiel?
Ja, also man kann sagen, das Spiel One of 500 sollte eigentlich kurz vor Weihnachten erscheinen. Ist es nicht. Die Firma ist insolvent gegangen. Am Ende soll es am Geld gescheitert sein. Ich muss sagen, ich habe es angespielt, also die Demo-Version davon. Mich persönlich hat es jetzt nicht so gepackt. Für mich sah das eher so aus, als würde die christliche Botschaft im Vordergrund stehen und nicht so sehr das Spielerlebnis. Denn ja, gute Games leben ja auch von einer gewissen Ambivalenz, von dem Raum zwischen Gut und Böse, dass man als Spieler, Spielerin eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat, dass die Games aber auch Kritik an der Gesellschaft oder auch an moralischen Vorstellungen üben. Ich habe dann auch mit Daniel Drewes gesprochen. Er ist Jugendreferent bei der Evangelischen Landeskirche in Köln und Umgebung. Der ist auch jedes Jahr auf der Gamescom vertreten, also der größten Spielebranche mit der Kirche. Und er sagt, dass ja Games eben, christliche Games, einen Spagat schaffen müssen. Von der einen Seite müssen sie mit den Seh- und Spielgewohnheiten klarkommen, die auf dem klassischen Gamesmarkt herrschen. Und von der anderen Seite trotzdem Lust auf Kirche machen.
Also wenn ich die Kirche in diesem Videospiel als einen wahnsinnig aufregenden Ort verkaufe und dann kommt ein Jugendlicher in seine örtliche Kirche und da ist kein Ansprechpartner, die Jugendarbeit ist seit Jahren eingestellt, dann hat das nichts gebracht, sondern man muss es verzahnen. So, sonst ist das eine sehr, sehr teure PR-Kampagne für ein Produkt, was es im Prinzip nicht halten kann.
Ja, also kurz, Videospiele dürfen eben nicht hipper sein als Kirche vor Ort selbst.
Ja, das klingt plausibel. Aber wie sieht's denn international aus? Also haben da christliche Spieleentwickler mehr Erfolg?
Ja, also nicht wirklich. Man muss sagen, christliche Games sind nirgendwo ein krasser Verkaufsschlager und der Gamesmarkt ist ja schon ziemlich international. Also deutsche Spiele machen zum Beispiel nur 5% des weltweiten Umsatzes aus. Aber christliche Spieleentwickler, die tun sich da zusammen. Seit Jahren findet auch eine Konferenz statt für christliche Spieleentwickler. Das ist in den USA und auch außerhalb dieser Konferenz. Da beten die christlichen Spieleentwickler digital zusammen. Die beten für die Spieleindustrie, für Freunde und Familie, aber auch für die göttliche Führung bei ihrer eigenen Arbeit. Und die Motivation dieser Leute ist es eben, das Image des Christentums zu verändern, zu entstauben, aufzupolieren. Und man muss eben sagen, während in Deutschland die evangelische und katholische Kirche wenig bis fast gar kein Geld in Games steckt, machen das andere Gruppen, auch radikalere Gruppen, anders. Zum Beispiel in Norwegen gibt es einen Medienapparat, der heißt BCC Media. Die haben auch eine eigene Computerspielefirma. Die gehören zu einer norwegischen Freikirche, die auch immer wieder in der Kritik steht, eine Sekte zu sein. Und ein Punkt ist für diese Gruppe super wichtig, das Missionieren. Das wollen sie auch jetzt mit Games machen und stecken da halt super viel Geld rein. Die entwickeln gerade ein Spiel, Gate Zero heißt das. Und ihr Ziel ist es eben, Tatsache, so steht es auch auf der Webseite, die Gen Z zu erreichen über dieses Spiel und ebenso zu missionieren.
Und grundsätzlich, haben Gamer überhaupt Lust auf ein Spiel, das biblisch angehaucht ist?
Ja, das ist eben die Frage der Fragen. Die müssen sie am Ende kaufen und spielen. Und ich habe mich ein bisschen umgehört auf der Gamescom und junge Gamer eben gefragt.
Ah, schwierig. Also mit Religion habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun und bin da maximal weit von entfernt.
Ja, also ein gut gemachtes Spiel eröffnet mir ja eine eigene Welt. Und ob ich jetzt in Harry Potter eintauche, Herr der Ringe oder in das Testament, gut gemachtes Spiel ist ein gut gemachtes Spiel.
Wenn das ein Shooter wäre, auf jeden Fall, ansonsten wahrscheinlich nicht.
Ja, also das Bild ist gemischt, aber wie ich schon gesagt habe, aktuell sprechen die Verkaufszahlen für sich. Generell muss man sagen, dass das Verhältnis von Gamern und Christen echt kein einfaches ist. Zum Beispiel in den USA stehen vor Gamescoms regelmäßig Christen mit Plakaten, auf denen steht, dass die Gamer in der Hölle brennen werden.
Ja, Wahnsinn. Lilia Becker über christliche Spiele. Dazu hast du auch ein Feature gemacht, ein Podcast, der heißt Lebenszeichen unter dem Thema Gaming mit Gott, Religionskritik und Mission. Kann man ab sofort abrufen auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt und unter anderem auch zu hören am Sonntag auf WDR 3 oder auch WDR 5. Ich danke dir für die Einordnung.
Sehr gerne.
Die erste Liebe. Voll süß, voll schön, unfassbar niedlich oder einfach nur traurig, toxisch, zerstörerisch. Für mich gilt tatsächlich Letzteres. Es war kurz und knapp eine große Katastrophe. Aber die erste große Liebe wird ja auch immer wieder gerne in Filmen thematisiert. Zum Beispiel in Highschool-Filmen wie Vielleicht lieber morgen oder auch im romantischen Drama Call Me By Your Name. Für ein kollektives Seufzen hat bei der Berlinale im vergangenen Jahr auch der Film Young Hearts gesorgt. Und der ist heute in die Kinos gekommen und mein Kollege Kai Sarabi hat den Film gesehen. Kai, erstmal zur Einordnung, worum geht's in Young Hearts?
Ja, es geht um die erste Liebe, wie du so schön gesagt hast. Es geht um Elias, der 14 Jahre alt ist und der in so einer Kleinstadt in Belgien lebt. Und mitten im Schuljahr zieht dann gegenüber ein neuer Junge ein, der ungefähr gleich alt ist. Die beiden freunden sich an und es kommt, wie es kommen muss in solchen Filmen, Elias verliebt sich in Alexander, so heißt der Junge. Und dann bricht das große Gefühlschaos aus, weil zur ersten Liebe kommt dann auch noch die Frage so, was ist denn das jetzt? Verliebt in Jungen? Bin ich schwul? Bin ich bi? Wie gehe ich damit um? Was sagen die Freunde? Und ich kann es mal verraten, immerhin die Familie reagiert tatsächlich ganz okay.
Okay, also die erste Liebe in kompliziert. Der Film lief, ich sag das bereits, 2024 auf der Berlinale. Wie hat denn das Publikum auf den Film reagiert?
Also erstmal finde ich es total verrückt, dass es einfach so lange dauert, bis ein Film von einem Festival dann wirklich in die normalen Kinos kommt. Ich war total froh, dass ich den Film damals nicht mit anderen Journalisten sehen musste, in Anführungszeichen, sondern ihn mit normalem Publikum, in Anführungszeichen, sehen durfte, weil das war echt ein total schönes Erlebnis. Das war im Haus der Kulturen der Welt in so einem großen Vortragssaal mit vielen Schulklassen. Da waren wirklich so Teenager, die auch im Alter der Filmfiguren waren, teilweise ein bisschen älter. Und ich fand beeindruckend, wie da sofort alle mit an Bord waren und diesen Film wirklich gefühlt haben. Also bei manchen Momenten, da gab es wirklich Szenenapplaus. Das war total krass. Und beim Abspann hat das Publikum dann auch wirklich extrem gejubelt und sehr lange applaudiert. Und manche, ich habe mich dann so umgeguckt, haben sich auch tatsächlich die ein oder andere Träne weggewischt. Also wirklich ein Film, der das Berlinale Publikum damals richtig, richtig begeistert hat und mich auch.
Ja, interessant, das mit dem Jubel und Szenenapplaus. Fandest du das denn gerechtfertigt?
Ja, total. Also man muss sich schon im Klaren darüber sein, Young Hearts ist vor allem ein Film für Teenager und ich hatte den Eindruck, der will auch gar nicht mehr sein. Also es hat jetzt nicht so die Prätention, irgendwie ein Arthouse-Drama zu sein, wie es Call Me By Your Name zum Beispiel ist. Also er erzählt einfach aus der Lebenswelt von Teenagern und auch mit einem guten Gespür für die Dynamiken, in denen man so mit 14, 15 drinsteckt. Also es geht da ja um Kids, die sozusagen noch am unteren Ende der Teenager-Skala sind, nicht diese so halben Erwachsenen aus den Highschool-Filmen. Und da sind natürlich auch so Fragen dabei, wie so, oh ja, ich will einfach bitte bloß nicht irgendwie auffallen, sondern irgendwie einfach normal sein und mit meinen Friends rumhängen. Und da ist der Film dann auch dankenswerterweise an vielen Stellen, was so die Gefühlswelten angeht, die er aufmacht, irgendwie sehr eindeutig. Also es gibt so immer, es kommt genau in den richtigen Momenten irgendwie dann kitschige Musik und diese das muss man nicht mögen, aber ich finde, das hilft einfach diesen Film und diese Gefühlswelt so sehr leicht verständlich zu machen und zugänglich zu machen und das ist richtig, richtig toll.
Also du hast ja jetzt auch schon ein bisschen differenziert, was das Alter von Teenagerfilmen anbelangt und wir sprachen ja auch gerade schon über Filme wie Call Me By Your Name und dann gibt es natürlich auch Filme wie Love, Simon, eine Dramedy, die erzählt das Highschool-Leben eines Jungen und handelt auch von einem Outing. Wenn wir nochmal auf das Thema Queerness schauen und auch die Weiterentwicklung, erzählt denn da Young Hearts nochmal irgendetwas Neues?
Ich würde sagen, der erzählt nicht wirklich was Neues. Es ist ja so die Art und Weise, finde ich, die den Film bemerkenswert macht, weil ich finde, das ist einerseits ein guter, vergleichsweise mainstreamiger Film. Es gibt so Popmusik und es ist irgendwie alles relativ klar ausbuchstabiert. Also der Film nimmt seine ZuschauerInnen auch sehr gut an die Hand. Und es ist auch ein Film, der seinen Figuren im Verlauf der Geschichte die Chance auf ein Happy End gibt. Und kleiner Spoiler, aber kein zu großer Spoiler, es gibt ein wunderschönes Gespräch, das Elias mit seiner Mutter hat. Da können wir vielleicht einmal kurz reinhören.
Ich bin verliebt in Alexander. Ich wusste ja nicht, wie ihr darauf reagieren werdet. Ich habe ja auch versucht, es zu ändern, aber...
Schatz, daran musst du überhaupt nichts ändern. Wie lange weißt du das schon?
Seitdem er hergezogen ist, denke ich.
Ja, und ich finde solche Szenen irgendwie total schön, weil ich glaube, dass sowas auch einfach dazu beitragen kann, wenn man da selber als queerer Teenager drin sitzt, so Ängste zu nehmen. Ja. Natürlich ist es auch eine Form von Eskapismus, da muss man auch irgendwie ganz, ganz ehrlich sein, weil ich glaube, es gibt genug Teenager und Menschen, die da sitzen und denken so, ja, meine Eltern würden vielleicht nicht so reagieren. Aber ich denke, das macht den Film eben so besonders und grenzt ihn von so Filmen wie Call Me By Your Name ab, wo dann halt am Ende Timothée Chalamet vor dem Kamin sitzt und weint, weil seine große Liebe weg ist.
Oh Gott, ja. Nun gibt es aber auch immer wieder Vorwürfe oder auch Debatten darüber, wie Queerness zum Beispiel in Filmen dargestellt wird. Wir greifen es nochmal auf, Call Me By Your Name zum Beispiel, da wurde darüber diskutiert, ob nicht auch der Sex eigentlich zur Geschichte gehört. Der wird ja nicht gezeigt. Es gibt maximal zarte Kussszenen oder ja, diese sehr sinnliche Masturbationsszene mit einem Pfirsich, aber ansonsten harmlos.
Es wird ja immer zum Fenster rausgeschwemmt.
Wie steht es denn um diesen Film?
Also bei Young Hearts stehen einfach 14-Jährige im Vordergrund. Ich glaube, da wäre irgendwie Sex auch ein bisschen fehl am Platz. Und generell muss ich sagen, kann ich die Kritik an so Filmen wie Call Me By Your Name nur bedingt nachvollziehen, weil wir reden hier ja nicht über queeres Underground-Kino, was irgendwie so einen radikalen Anspruch hat, sondern wir reden hier in gewisser Weise über Mainstream-Filme. Und das, ich finde, das trägt einfach zur Normalisierung bei, wenn die Erotik in so queeren Mainstream-Filmen genauso sauber und banal ist, wie das in heterosexuellen, heteronormativen Filmen auch ist. Und ich finde das wichtig, weil für viele Leute sind ja vor allem auch Filme und Serien Orte, an denen sie sich so das erste Mal mit ihrer Queerness auseinandersetzen. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, bitte.
Bei mir war das damals der Schuh des Manitou, wo ich irgendwie so das erste Mal realisiert habe, so diese furchtbare Karikatur von einem tuntigen Native American, das soll ich sein. Und ich fand es total abstoßend und das hat auch, glaube ich, viel kaputt gemacht für mich. Und da finde ich es eben wirklich gut, dass dann so ein Film wie Young Hearts daherkommt, der eine Geschichte erzählt und Figuren erzählt, die zugänglich sind, die so sind wie ich, mit denen man sich auch irgendwie identifizieren kann, die einfach irgendwie, so blöd es klingt, normal sind, in Anführungszeichen. Und die auch die Chance auf ein Happy End bekommen, weil das ist halt auch was in queeren Filmen sehr oft der Fall ist, dass die Figuren zwar am Ende irgendwie ihr Coming-out erlebt haben, aber dann irgendwie wie so verflucht sind, ein trauriges Leben zu führen, immer mit dem Schatten der möglichen Einsamkeit. Oder wenn man irgendwie weiter zurückgeht, spielt ja auch HIV und AIDS noch eine ganz große Rolle. Und ich finde, Young Hearts macht da so eine hoffnungsvolle, wunderschöne Perspektive auf. Ich glaube, das ist der Grund, warum der Film auch auf der Berlinale so eine große Resonanz bekommen hat. Nicht nur bei Teenagern, sondern auch beim älteren Publikum. Und mal abgesehen von dem ganzen Politischen, ist es einfach wirklich ein Film, bei dem sich wunderbar mitseufzen und schmachten lässt und man sich vielleicht auch an die eigene erste Liebe zurückerinnern kann.
Sagt Kai Sarabi, ich habe es mir notiert, über den Film Young Hearts ab heute deutschlandweit in den Kinos. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Plan C, Plan B, Plan A.
Plan B.
Grenzenlos, kreativ, Kunstausbildung und dann in unserer Rubrik Plan B erzählen KünstlerInnen, wie sie ihr Leben finanzieren.
Plan C, Plan B, Plan A.
Plan B.
Ja, und heute geht's um Maria Seliverstova aus der Stadt Perm in Russland. Ihr Traum, Kunst studieren und zwar in Deutschland, denn schon in der Schule war Deutsch eines ihrer Lieblingsfächer. Doch als sie im Sommer 2023 ihren Abschluss in außerschulischer Kunstpädagogik macht, sieht es eher schlecht für sie aus. So spürt sie immer noch die Nachwehen der Pandemie und auch durch den Angriffskrieg in der Ukraine fühlt sie sich sowohl beruflich als auch privat unsicher. Sie muss sich also neu orientieren. Meine Kollegin Clara Hoheisel hat sie im sächsischen Freiberg getroffen.
Der Schreibtisch ist übersät mit Skizzen. In der Mitte liegt ein dünnes Heft, aufgeschlagen, die Seitenränder etwas abgenutzt. Eine junge Frau sitzt davor, eine Hand an ihrer Schläfe, mit der anderen blättert sie durch das Heft.
Hier sieht man die Maya, die Hauptprotagonistin, und ihren besten Freund, wie sie am Strand spielen, und sie hat zum Beispiel ein kleines Dino-Spielzeug. Und auf dem anderen Bild, wenn man das umdreht und dann die andere Seite sieht, ist es dann eine Szene, wo sie auf dem Dino reiten.
Die junge Frau, Maria Seliverstova, hat die Illustrationen im Heft angefertigt. Es ist ihr Bachelorprojekt, Reise durch die Spielwelt. Das Besondere, das Buch lässt sich in zwei Richtungen lesen. Von links nach rechts zeigt es die normale Welt, zu sehen aber nur, wenn eine pinke Folie über Bild und Text gelegt wird. Dreht man das Buch um und benutzt die blaue Folie, dann sind die Figuren in einer anderen Welt.
Das ist die Spielwelt, weil das für die Kinder ambivalent ist, weil es gleichzeitig funktioniert und sie auch die Spielwelt auch so erleben, als wäre das real.
Und die Zeichnungen sind schlicht, schwarze Linien, digital erstellt, wirken aber wie von Hand gezeichnet. Die 24-Jährige arbeitet dafür am liebsten auf dem iPad mit dem Programm Procreate.
Weil ich es liebe, im Bett zu liegen und zeichnen zu können.
Oft vergisst sie dabei zu essen oder auf die Toilette zu gehen.
Dann kann ich schon sehr viele Stunden am Stück und auch den ganzen Tag durcharbeiten.
Schon früh beginnt Maria Selivestova zu zeichnen. Sie zeigt ihr WhatsApp-Profilbild, ein etwa 5-jähriges Mädchen, das grinsend eine Zeichentafel in die Kamera hält. Darauf ein Strichmännchengesicht mit Brille.
Ich kann es noch nachempfinden, wie stolz ich drauf war. Deswegen mag ich das so gerne. Da habe ich meinen Papa gezeichnet und mein Papa hat sich selber erkannt.
Als sie 6 Jahre alt ist, melden sie ihre Eltern für einen Kunstkurs in ihrer Heimatstadt Perm an. In der Schule ist Kunst ihr Lieblingsfach und Deutsch. 3-mal gewinnt sie die landesweite Deutsch-Olympiade. Nach einem Jahr Linguistik kann sie in Deutschland studieren.
Spätestens in der 6. Klasse, seit ich das erste Mal in Deutschland gewesen bin, habe ich das irgendwie immer gespürt, dass ich hier sein möchte.
Inzwischen arbeitet sie auch hier. Aber nicht als Künstlerin, sondern an einer Grundschule. Dabei ging alles so zielstrebig los. 2019 bewirbt sie sich an mehreren Kunsthochschulen und bekommt die Zusage für den Studiengang Außerschulische Kunstpädagogik in Leipzig. Für Maria Selivestova ist es ein Privileg, in Deutschland zu leben.
Immer wenn ich mit meiner Familie kommuniziere, dann wird mir das richtig deutlich. Man darf seine Meinung aussprechen und ich kann auf Demonstrationen gehen. Ich kann die Ukraine unterstützen.
Maria Selivestova kramt in ihrem Schrank.
Ich habe alle 3 gefunden.
Zieht 3 rot eingefasste Dokumente heraus und legt sie nacheinander neben das Heft auf den Schreibtisch.
Und hier ist der neue Aufenthaltstitel, der erlaubt mir nach dem Studium eine Arbeit zu suchen, aber der ist befristet für 18 Monate.
Genau das war nach ihrem Bachelorabschluss im Juli 2023 schwierig. Corona ist kaum vorbei, die Kulturetats schrumpfen. Für die Verlängerung ihres Aufenthaltstitels braucht sie einen Job mit festem Einkommen. In ihrer Selbstständigkeit als freie Künstlerin kaum möglich. Sie muss sich neu orientieren. In dieser Zeit begleitet sie vor allem ein Lied, Von hier an blind, der Band Wir sind Helden.
Das kann ich mir sehr selten anhören, weil ich immer weinen muss fast, weil ich damit sehr viel verbinde, weil ich im Prinzip sehr selten weiß, was als nächstes kommt und was ich nun jetzt machen muss.
Die junge Frau bewirbt sich, überall, so sagt sie. Schließlich die Zusage. Eine Stelle an der Georgius Agricola Grundschule im sächsischen Freiberg.
Hier, einem kleinen blauen Fenster.
Maria Selivestova deutet schräg nach oben auf das moderne Gebäude mit der vielfarbigen Fensterfront. Hier ist Maria Selivestovas Arbeitsplatz. Seit einigen Monaten ist sie Vollzeit angestellt. Ihr Fach? Deutsch als Zweitsprache.
Bei meiner Arbeit sind alle Bereiche, die mich interessieren, sehr gebraucht. Also etwas zu zeichnen als Arbeitsblatt oder allgemein mit Kindern, wenn du Wörter erklärst, die mal kurz auf die Tafel zu zeichnen. Die malen auch sehr gerne, meine ganze Klasse. Und das mit denen zu erleben, das als Belohnung für uns alle am Ende der Stunde für 5 Minuten die zeichnen zu lassen oder ein Gemeinschaftsbild erstellen zu lassen, einfach auf der Tafel als Zeichnung antworten, ohne dass Sprache dafür notwendig ist.
Ohne Worte ich. Ohne Worte wir.
Maria Selivestova fühlt sich wohl an der Schule. Besonders, da sie nebenbei das Ganztagsangebot Kunst begleiten darf. Trotzdem hat sie ihren Traum, als freie Künstlerin zu arbeiten, nicht aufgegeben. Woran man das merkt? Ihr teures Adobe-Abo läuft noch. Für einen möglichen Job als Illustratorin.
Remastering kennt man vor allem von berühmten Bands. Die Platten, ihre Erstlingswerke bleiben inhaltlich gleich, werden aber technisch aufpoliert, neu abgemischt und sorgen so für eine bessere Soundqualität. Remastered eben. Gibt es aber auch für Computerspiele. Freedom Wars Remastered, das Spiel stammt ursprünglich aus dem Jahr 2014 und ist jetzt nun als Remaster erschienen und Markus Richter hat es ausprobiert. Das Spiel, Markus, ist jetzt also über 10 Jahre alt, hat sozusagen eine neue technische Politur bekommen, keine inhaltliche Überarbeitung. Merkt man das denn an der Geschichte des Spiels?
Das merkt man nicht und das wird man, glaube ich, auch noch viele Jahre nicht merken. Es ist Science Fiction, der im Jahr 10.000 Jahre in der Zukunft. Lass es uns so sagen. 10.000 Jahre in der Zukunft spielt. Die Welt ist durch Raubbau an der Natur unbewohnbar geworden und Menschen leben unterirdisch in großen Städten in sogenannten Panoptikons.
But imagine for a moment, there are two nations, each of them home to 100 starving men.
Und diese Panoptikons sind im Krieg, die kämpfen um Ressourcen und um Menschen, also Entführungen gegenseitig sind in einer Tagesordnung. Es ist also ein top aktueller Anlass. Hallo Klimakatastrophe mit einem sehr düsteren Ausblick in die Zukunft.
Okay, Panoptikum lässt mich ja aufhorchen, ist ja ein philosophisches Konzept, bei dem es um die totale Überwachung geht. Spielt das auch hier eine Rolle?
Genau, das ist tatsächlich so. Also diese Panoptikons im Spiel sind sozusagen die Science-Fiction-Umsetzung des Konzepts. Das beschreibt ja so ein Gefängnis aus Zellen, wo in der Mitte jemand steht, der potenziell überall reingucken kann. Also die Insassen sozusagen können potenziell zu jedem Zeitpunkt immer überwacht sein. Man ist nie alleine. Und im Spiel ist das eben die technologische Version davon. Da sind überall Kameras und jeder Mensch hat einen Begleiter. Und diese Begleiter, da war mir auch so ein bisschen unklar und da spielt das Spiel auch mit, sind es Menschen oder Androiden, die überwachen eben auch. Illegal Activity Confirmed kommt denn hier eigentlich sozusagen eine Stimme und dann wird es aberwitzig. Hier gehört, für unerlaubtes Herumlaufen in der Zelle bekommt man 10 Jahre Strafe. Nur weil man irgendwie so 5 Schritte zu viel gemacht hat. Man ist nämlich Straftäter in dem Spiel und hat 1 Million Jahre Gefängnisstrafe bekommen und die muss man dann abarbeiten. Und das ist genauso absurd, kafkaesk und aberwitzig, wie es sich anhört. Und die Absurdität wird dann noch größer, weil das Spiel im Anime-Look ist. Ja, also nicht sozusagen düster, sondern so süße, normschön übertriebene Charaktere, Manga-Look. Und in dieser Welt muss man dann eben diese 1 Million Jahre abarbeiten, indem man für sein Panoptikon in den Krieg zieht. Und das kann man dann durch computergesteuerte Figuren unterstützt oder online mit 4 anderen SpielerInnen.
Also Kafka S, da bin ich immer sofort eigentlich begeisterungsfähig für. Aber dürfte denn das eigentliche Spiel das Ganze darstellen? Also wie gut funktioniert das insgesamt?
Das passt dann zusammen, weil man muss ja abarbeiten und diese Kernmechanik, die macht dann auch den größten Teil der Zeit des Spiels aus und das ist das hier. Ja, man steuert also seine Figur in meist eher kleinen Leveln in Kampfszenen und kämpft dort gegen andere Figuren, Roboter oder riesige alienmäßige Entführerwesen. Das sind so große organisch aussehende Monster, die in ihrem Körper wiederum große gelbe Blasen tragen und darin sind Menschen, die eben aus den Panoptikons entführt werden sollten, die man befreien muss. Und man kommt irgendwann darauf, hey, vielleicht macht das eigene Panoptikon das auch. Und das ist eben Teil des Spiels, also dieser Kampf, man schießt und kämpft. Und der andere Teil ist, dass man so herumläuft, die Geschichte weitertreibt, Upgrades sammelt und seine Strafe verringert. Aber all das dient dann vor allem dazu, dass man wieder in den Kampf ziehen kann, um noch größere, mächtigere Monster zu bekämpfen. Dabei bekämpft man natürlich auch mit diesem abstrusen Überwachungssystem. Das heißt, Freedom Wars wird dann ganz schnell doppeldeutig. Man kämpft für die vorgegebene Freiheit des eigenen Landes, des eigenen Panoptikons, aber natürlich auch da, dass man seine eigene Freiheit vielleicht irgendwann wieder erlangen kann.
Okay, Markus, jetzt wissen wir zwar, was man da spielen kann, aber ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass du mir noch nicht die Frage beantwortet hast, wie gut das funktioniert. Also es ist eine 10 Jahre alte Spielmechanik, die wurde jetzt aufpoliert, schick gemacht und dann einfach nochmal präsentiert. Reicht das denn aus?
Ja, ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt, weil das ist tatsächlich der wunde Punkt des Spiels, das ich sozusagen vom Konzept her sehr mag. Ja, also inhaltlich dieses fantastisch bunte, schrille, sonderbare, übertrieben, unterhaltsame mit der ganz klaren, deutlichen Botschaft, wenn eine Gesellschaft komplett überwacht ist, wird jeder zum Verbrecher. Und das ist sozusagen auch sehr intensiv, wie das dargestellt wird. Aber diese Spielmechanik, die ist halt, muss man sagen, leider nicht gut gealtert. Das ist damals für die PlayStation Vita erschienen. Das ist eine ganz kleine, transportable Konsole gewesen. Also damals schon auch technisch eingeschränkt zu dem, was auf den großen möglich war. Und man merkt das den Leveln an. Ja, die sind sehr klein. Das sieht alles sehr grobschlächtig aus. Die Kamera ist sehr verwirrend. Also manchmal sieht man gar nicht, was man da macht. Und das Spielen wurde auch damals, also wenn man die alten Reviews liest, sehr relativ schnell eintönig. Und das geht jetzt noch schneller, weil es eben nicht sehr interessant ist auf Dauer und eben auch altbacken wirkt. Und man kann sich da, glaube ich, reinnerden, wenn man das will. Aber generell so als Fazit, ich glaube, das ist so ein schönes Stück Zeitgeschichte. Also wenn man an der Geschichte von Games interessiert ist oder nostalgisch berührt davon ist. Und inhaltlich ein sehr schönes Beispiel ist es auch, was Anime und Games halt leisten können. Aber vom Spiel selbst ist es ein Stück fürs Archiv. Ja, man kann das neben das Original stellen und da auch stehen lassen, weil so gut ist es dann doch nicht gealtert.
Sagt Markus Richter über die neue Version von Freedom Wars Remastered. Falls Sie trotzdem die Reise in die Games-Vergangenheit unternehmen wollen, ist erschienen für PlayStation, Nintendo Switch und Windows PC und kostet rund 40 €. Herzlichen Dank dir, Markus.
Sehr gern.